Muslimische Männer, wer sind sie und was wollen sie überhaupt? Herzlich willkommen zum Zenit-Podcast. Heute kein Kreuz, sondern ein Halbmondverhör mit Zineb El-Masra, der Autorin des Bestsellers Muslim Girls, sowie des frisch erschienenen Nachfolgers Muslim Man. Darin nimmt sie die Spezies muslimische Männer unter die Lupe. Ich sitze hier mit meinen Kollegen Franziska Jostmeier, Robert Chatterjee und Daniel Gerlach. Mein Name ist Leo Wigger im Redaktionsbüro von Zenit. Verzeihen Sie daher also die manchmal etwas ungleichmäßige Tonqualität. Also meine erste Frage, Sina, wäre, warum kann denn der muslimische Mann eigentlich nicht für sich selber sprechen?
Tja, das weiß ich auch nicht, deswegen musste ich ja das Buch schreiben.
Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass eine Frau daherkommen muss, um den muslimischen Mann zu erklären, zu dem, der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Na, vielleicht steckt er tatsächlich zu sehr in seinen eigenen Konflikten und Unsicherheiten, weil das ist das auf jeden Fall, was bei den Gesprächen oft durchgeschimmert ist und auch im Laufe der Recherche natürlich dann auch nochmal so zutage getreten ist. Ich schreibe ja am Anfang des Buches, dass ich ja eigentlich auch erwartet hatte, dass nach Muslim Girls irgendjemand Muslim Boys schreibt oder irgendwas ähnliches, aber das ist nicht passiert und ich glaube tatsächlich, dass hätte es jemand anders gemacht, dass entweder tatsächlich so ein apologetisches Buch geworden wäre oder eben so ein Buch, wo dann, weiß ich nicht, eine Erfolgsgeschichte die andere jagt und das ja dann nicht so ganz der Realität entspricht.
Na, vor dem muslimischen Mann haben ja viele Leute anscheinend in Deutschland Angst. Man traut ihm ja eine ganze Menge zu und man hört oft, ja, die ganzen Muslime, die jetzt hierher kommen, sind ja hauptsächlich junge Männer und von denen geht ein großes Gefahrenpotenzial und so weiter aus. Was antwortest du Leuten, denen du begegnest, die solche Befürchtungen haben?
Ja, das ist zum Teil ja auch Realität, das stimmt ja auch, das lässt sich ja auch nicht leugnen. Und ich habe hier im Buch ja auch einige muslimische Männer, die sich auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, zum Teil zum Studieren, zum Teil auch als Geflüchtete. Und die haben ihren Weg gemacht. Und das zeigt eben auch, dass nicht alle natürlich gefährlich sind und die deutsche, weiße, blonde Frau begatten möchten. Das ist ja auch so ein Bild, was irgendwie ständig irgendwie durch die Medien geistert.
Wie viel Klischee steckt denn im muslimischen Mann?
Ja, wir haben tatsächlich alles und vielleicht auch einiges, was wir gar nicht kannten. Also ich habe ja in dem Buch auch so einen Potenzmitteldealer, also mich hat es nicht gewundert, als ich davon erfahren habe, aber so jemanden dann tatsächlich in einem Backshop zu treffen und mir seine Geschichte und sein Geschäftsmodell erklären zu lassen, das ist, glaube ich, auch für viele dann doch ganz spannend.
Und der hat auch so ganz offen darüber geredet, oft gibt es ja das, auch das Bild, naja, die trauen sich nicht so richtig zu sagen, da, das ist alles tabu und deswegen wird alles so angestaut. Und deswegen entlädt sich das dann so periodisch in so sexuellen Massenübergriffen und so weiter. Wie viel Klischee steckt denn da drin? Oder wären die ein bisschen lockerer, wenn die einfach mal darüber reden könnten oder mehr machen dürften?
Also ich glaube, das klassische Klischee sehen wir, glaube ich, im Gangster-Rap, wo genau das Angestaute sich dann entlädt in sexistischen Songtexten und Videos, die einem dann manchmal wirklich... also ich habe da wirklich... teilweise wirklich, ich glaube, 3 Wochen mir unheimlich viele Rap-Videos angeschaut und Interviews. Und da muss man ja auch erstmal verstehen, wer mit wem irgendwelche Konflikte hat und welcher Song oder welcher Rap-Song auf welchen anderen Rap-Song antwortet.
Du bist jetzt quasi Beef-Experte.
Ein bisschen. Ich habe jetzt aber auch viele schon wieder verdrängt.
Welches ist denn in Erinnerung?
Das sind so viele gewesen. Also ich meine natürlich diese ganze Abu Shaka-Fraktion mit Bushido ist natürlich am bekanntesten, aber auch massiv und seinen ganzen, also das, was ich sehr interessant fand, war ja auch diese Umtriebigkeit als Geschäftsmodell, was zum Beispiel auch beinhaltet, dass man Eiweißprodukte zum Muskelaufbau mittlerweile auch mit Halal-Zertifikat verkauft. Also auch da findet plötzlich dann auch der Islam statt, obwohl viele dann meinen, ja, was wir machen, ist eigentlich auch nicht ganz in Ordnung, auch nicht islamkonform, aber wir machen erstmal Haram, um dann Halal irgendwann zu leben. Und dann denke ich mir auch so, fang doch jetzt gleich an. Und so. Aber gut, muss jeder für sich wissen. Aber da müssen die natürlich auch mit der Kritik leben, dass man die eben nicht ernst nimmt. Und spannend fand ich auch diesen Adonis-Komplex, also Männer, die sich immer weiter in die Breite begeben und entweder irgendwie Anabolika spritzen oder dieses Eiweißprodukt dann in sich reinpfeffern. Und da fragt man sich natürlich schon, wie oft wurden die auf dem Schulhof gehänselt, dass sie jetzt so auftreten. Kollegas beispielsweise, der bekannteste.
Also eigentlich schwache Männer.
Ja, das kommt wirklich durch. Und ich glaube, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, waren die bereit zu reden? Ja, weil sie einen unheimlichen Redebedarf hatten. Sie, bis auf eine Person im Buch, sind zwar alle anonymisiert, aber der Potenzmitteldealer beispielsweise hat mir sehr viel über seine Kindheit erzählt. Und das war auch teilweise sehr erschreckend und auch traurig, obwohl ich, wie gesagt, nur sein Geschäftsmodell kennenlernen wollte.
Aber wie hast du das denn eigentlich gemacht? Wie hast du denn dich überhaupt an diese unbekannte Spezies herangepirscht? Wie hast du Kontakt aufgenommen zu deinen Protagonisten?
Die sind ja überall. Also wie ich am Anfang des Buches ja schreibe, sie sind begegnen uns ja irgendwie am Kiosk, sind irgendwie unsere Kollegen, verkaufen, wie gesagt, Pott auch mal im Görlitzer Bahnhof und dann geht man dorthin. Oder man stellt natürlich den einen oder anderen davon in Kenntnis, dass man dieses Buch plant und lässt dann sozusagen das so ein bisschen rumkursieren und dann kommen die Leute tatsächlich so auf einen zu. Also ich habe quasi so ein bisschen Baklava in den Park geworfen und überall hin und dann sind sie sozusagen gekommen, wenn man jetzt das ein bisschen bildlicher braucht.
Aber kann man denn nicht sagen, dass die Klischees eher im Mannsein liegen als im Muslimsein liegen?
Genau, das versuche ich ja auch im Buch aufzuzeigen, dass natürlich viele Entwicklungen und Defizite natürlich auch am Männlichkeitsbild herrühren und dass teilweise das Problematische sozusagen zutage tritt, wenn natürlich diese Konzepte dann auch noch islamisch legitimiert werden. Und
aber hast du auch positive Seiten entdeckt an Männern oder nur negative?
Nee, da war ja auch viel Positives. Also viele in diesem Buch sind ja tatsächlich wirkliche Erfolgsmuslimen. Also die haben ja wirklich ihren Weg gemacht und sehen der Unternehmensberater, wenn man sich seine Biografie und seinen Weg anschaut, der hätte irgendwie auch, weiß ich nicht, beim IS landen können, wenn man jetzt danach geht, dass jemand, der diskriminiert wird, der irgendwie im Leben das ein oder andere Mal scheitert, dass er dann...
Wie viel Muslim muss man sein, um bei dir ein Muslimen zu sein, um quasi ein Anschauungsobjekt zu werden?
Im Grunde genommen einfach nur, dass man aus einer muslimischen Familie stammt. Also traditionell gesehen ist man ja Muslim, sobald der Vater Muslim ist. Und das hat schon gereicht. Und Aktürk beispielsweise hat sich ja tatsächlich irgendwann dafür entschieden, Bahai zu werden. Also insofern ist das kein Muslim-Man mehr.
Das fand ich aber auch sehr interessant tatsächlich, dass du ja eben als Protagonisten nur einen Konvertiten weg vom Islam dabei hattest, aber niemanden, später kommt Pierre Vogel vor an anderer Stelle, aber jemanden, der zum Islam konvertiert, findet ja erstmal bei dir gar nicht so statt.
Naja, also wer meine Bücher kennt, weiß, dass ich ja auch immer so Sachen mache, die kein anderer macht und von Konvertiten, die ihr Heil im Islam finden, da wünscht man sich manchmal, dass man so wie bei den Juden mal 7 Jahre die Leute mal herausfordert, bevor man sie in den Islam aufnimmt. Davon haben wir ja tatsächlich irgendwie viele Medienberichterstattungen über osteuropäische, deutsche, junge Männer, die aus atheistischen, christlichen Elternhäusern stammen und dann zum Islam konvertieren. Und der Bekannte ist natürlich Pierre Vogel oder Sven Laun, der jetzt im Gefängnis einsitzt.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du ja einen starken Zusammenhang quasi zwischen persönlicher Schwäche, zwischen dem Fehlen der inneren Ruhe und der Hinwendung zur Religion bei Männern. Bei Frauen, wenn ich das allerdings richtig in Erinnerung habe in deinem Buch Muslim Girls, ist ja eigentlich quasi die Religion, die Hinwendung zur Religion fast ein emanzipativer Akt. Da ist ja ein riesen Geschlechterunterschied, oder?
Genau, also das Buch ist ja auch teilweise durchzogen durch diesen Minderwertigkeitskomplex. Und wenn Männer natürlich damit aufwachsen, dass sie immer stark sein müssen, sie dürfen nicht weinen, sie müssen irgendwie einen Status relativ schnell erlangen, meinetwegen auch noch irgendwie die Verwandten sonst wo in den Herkunftsländern noch unterstützen. Also da ist ja auch viel Druck. Also viele Männer, die jetzt nach Deutschland kommen beispielsweise, das ist ja auch wenigen bekannt, die sind ja auch mit großen Erwartungen bezüglich ihrer Herkunftsfamilie auch konfrontiert. Und dann ist den Eltern, teilweise auch den Müttern egal, womit die ihr Geld verdienen. Also wenn das Geld aus Drogengeschäften, via Western Union dann in Casablanca oder Kairo landet, dann wird das auch genommen. Während die Mädchen tatsächlich auf der anderen Seite mit so einem moralischen Druck auch leben müssen, also die Ehre der Familie, und ich rede jetzt gar nicht mal so von Ehrenmord und Zwangsverheiratung, liegt tatsächlich so bei den Mädchen und es geht viel um den guten Ruf und sich da selber irgendwie so einen Weg zu bahnen, sich auch selbst zu verwirklichen, da ist tatsächlich die Religion für viele so ein, ich nenne das immer Emanzipationsvehikel. Also sie versuchen eben mit der Religion, Islam, ihre Bildung, ihre freie Partnerwahl auch irgendwie zu legitimieren, während die Männer natürlich sozusagen am Islam dieses mächtige, dieses ja, dieses Erobern, wir hatten mal irgendwie goldene Zeiten, in Al-Andalus war auch alles schick und so. An diese Zeiten erinnert man sich und glaubt, wenn man sich da jetzt hinwendet. Und es gibt ja dieses Narrativ, in dem Moment, wo man sich vom Islam abgewendet hat, ist die islamische Welt zusammengebrochen. Oder wenn man unglücklich ist, dann liegt es auch nur daran, weil man sich vom Islam abgewendet hat. Also das funktioniert bei Männern da tatsächlich besser.
Ich bin immer noch fassungslos, wie unglaublich gut Leber auf dieses Interview sich vorbereitet hat. Wahrscheinlich daran, dass er unser inoffizieller Hip-Hop-Experte bei Zenit ist. Eine Frage, die persönlich ist, die du aber nicht persönlich beantworten musst. Sind muslimische Männer, weil du hast ja auch mit vielen Frauen gesprochen, die besseren Partner, die besseren Liebhaber?
Das Interessante ist, ich habe ja auch mit einigen schwulen muslimischen Männern gesprochen. Und also was zum Beispiel bei muslimischen Frauen ja sehr schwer ist, sie können nicht außerhalb ihrer Religionsgemeinschaft einen Partner wählen. Das ist immer noch ein großes Tabu. Und viele Männer konvertieren einfach mal schnell so zum Islam, leben es aber gar nicht und sind davon auch nicht überzeugt. Und viele schwule Männer beispielsweise, die muslimisch sind, haben mir ganz oft gesagt, sie möchten keinen muslimischen männlichen Partner, weil die alle, um es mal platt zu sagen, einen Schuss weg haben. Und also es gibt sicherlich welche, da müsste man jetzt nochmal Mustafa fragen, der Sexarbeiter, der hat da natürlich besseren Überblick, inwiefern diese Herren...
Aber das fand ich da ja auch sehr, sehr spannend, dass du meintest, oder dass der Mustafa eben erzählt hat, dass es auch einen starken Unterschied gibt zwischen Arabern in Frankreich, weil er auch in Frankreich im Escort-Business aktiv war, glaube ich, und in Deutschland. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, oder?
Ja, und auch bei den Irakis, also bei den jesidischen Männern und den sunnitischen Männern und den Aleviten, also das fand ich auch sehr spannend. Ja, also er ist da tatsächlich der Fachmann. Also müsste man, ich kann die Frage nochmal weitergeben an Mustafa.
Du hast keine Etikette Gäste dazu.
Nein, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, also es gibt solche und solche. Genauso wie es gute, ja, deutsche, christliche, atheistische Liebhaber gibt und weniger.
Also du kannst da keine kleine Tendenz feststellen. Du kannst ja keine schlechte, kannst du auch sagen. Wir sind ja hier
ich will ja nicht unfair sein.
Achso. Aber Leo hat ja gerade, ne, Frankreich, die dort ja auch die größte Gruppe sind, hier sind es türkische Muslime. So, da so einen Unterschied festgestellt, wir haben ja gerade Erdogan zu Besuch gehabt, da kommt natürlich mit dem Stolz auf die Religion und die guten alten Zeiten, neben Mohammed natürlich noch irgendwie mit der Eroberer und jetzt Erdogan noch dazu, ist ja noch ein viel größeres Paket, wo man sich auf die Brust schlagen kann. Hast du da Unterschiede erlebt von den Herkunftsländern?
Na, was man, glaube ich, sehen kann, ist immer, und deswegen komme ich relativ schnell zu dem Buch immer wieder auf das Elternhaus zurück. In dem Moment, das klingt jetzt auch total platt, aber in dem Moment, wo die Kinder wirklich bedingungslos geliebt worden sind und auch die Söhne, und das fand ich teilweise sehr erschreckend, wie mir einige junge Männer gesagt haben, man wird nicht bedingungslos geliebt. Man muss immer irgendwas erfüllen, um dafür Anerkennung und Liebe zu ernten. Das ist bei Mädchen zum Teil auch so. Wenn jemand türkischstämmig oder was weiß ich, aus dem Maghreb oder aus der sogenannten arabischen Welt genau diese Liebe nicht erfahren hat und generell so ein bisschen mit sich hadert, dann wird er natürlich bei Salafisten, bei so Konzepten des IS oder auch bei Erdogan groß Herzschlagen bekommen, weil er definiert sich ja nicht mehr über sich selbst, sondern eben über dieses große männliche, starke Narrativ des Eroberers und des starken Mannes. Und das sagt eigentlich viel über die Sozialisation und die Elternhäuser dieser jungen Männer aus, die wir jetzt beispielsweise beim Erdogan-Besuch auf der Straße erlebt haben und im Übrigen ja auch über die Mädchen. Also es ist irgendwie mehr oder weniger üblich, irgendjemanden anzubeten. Und da man irgendwie dem Propheten Mohammed nicht mehr irgendwo begegnen kann, projiziert man das offensichtlich durchaus mal auf Erdogan und Konsorten.
Und weil die Eltern irgendwie dort wegfallen, weil die vielleicht irgendwie so passiv oder halt so zurückgezogen oft leben. Bei den Türken ist ja ganz oft, da sieht man die Elterngeneration dann beim Backgammon spielen. Aber so viel mehr machen sie auch nicht. Ist das so ein Grund, warum die denken, Mensch, jetzt wollen wir aber auch noch was machen und haben jetzt lange genug immer uns anhören lassen, was wir machen müssen und was wir alles erreichen müssen, und die sitzen dort und trinken ihr Teechen. Jetzt brechen wir mal da aus.
Also was ganz spannend ist, war bei den Biografien, bei denen es geklappt hat, dass das immer junge Männer waren, die eine Ersatzvaterfigur hatten. Also das musste nicht immer selbst der Vater sein, weil viele ja irgendwie als sogenannte Gastarbeiter irgendwie in der Zeche gearbeitet haben und die waren irgendwie den ganzen Tag weg, haben sich mit den Kindern nicht beschäftigt, waren auch nicht gerade motivierend. Und dann war es irgendwie der Bruder, der Vater irgendeines Freundes, der sich dann mit denen beschäftigt hat oder meinetwegen auch der Fußballtrainer. Und wo das tatsächlich nicht der Fall ist, ist das teilweise sehr problematisch, hat sich das sehr problematisch entwickelt. Und deswegen sind eben so Figuren wie Pierre Vogel oder Erdogan eben sehr attraktiv oder meinetwegen auch so jemand wie Yusuf al-Qaradawi, der mit irgendwelchen Fatwas und Auslegungen die Leute...
Zenit-Publikum, eigentlich wissen die Leute, wer Qaradawi ist, aber du musst es trotzdem kurz erklären.
Na, Yusuf al-Qaradawi ist ein bekannter Fernsehprediger, der beispielsweise auf Al Jazeera sehr, ja, eigentlich so ziemlich große Bekanntschaft oder Bekanntheit erlangt hat und gilt ja sozusagen heutzutage als der theologische Kopf der Organisation der Muslimbrüder.
Ein uralter Mensch eigentlich. Hat der wirklich solchen jungen Muslimen, wie du sie getroffen hast, hast ja viele getroffen, nicht nur die, die du jetzt da ausgewählt hast für das Buch, hat der solchen Leuten noch was zu sagen?
Na, das ist ja das Erstaunliche und das ist mir auch bei dem Buch Emanzipation im Islam aufgefallen. Also die Schriften von ihm und seinen ja, sozusagen Anhängern, die ja sozusagen bei ihm auch in die Lehre gegangen sind, die sind ja sehr verbreitet, die gibt es kostenlos überall, jeder liest sich das durch. Ich meine, das Buch Erlaubtes und Verbotenes ist irgendwie der Bestseller überhaupt. Und die Leute richten sich nach diesen ja, Regeln und das zeigt auch wiederum, dass diese Menschen teilweise gar keine Regeln zu Hause erlernt haben oder überhaupt Struktur vorgefunden haben, warum sie dann eben auch so für Salafisten beispielsweise auch sehr empfänglich sind, weil sie da zum ersten Mal eben Struktur, Aufmerksamkeit, eine Ersatzfamilie und ich würde auch sagen, dass es da durchaus auch Parallelen zu den ja, Alt-68ern, wo die sich tatsächlich sehr stark auch so von ihrer Familie abgekapselt haben und auch abgegrenzt haben und in ihrer neuen Bewegung da eben teilweise auch ihre Ersatzfamilien gefunden haben.
Dein erstes Buch hieß ja Muslim Girls, jetzt Muslim Men. Müsste es nicht eigentlich Muslim Boys heißen?
Ja, die Frage wurde mir jetzt auch schon ein paar Mal gestellt. Es ist eigentlich ganz einfach, bei Muslim Girls haben viele gedacht, es geht nur um junge Mädchen und das Buch behandelt ja eigentlich die Lebensrealität von Frauen der ersten Gastarbeitergeneration und die damals geflüchtet sind, bis so die in den 60ern bis 90ern sozialisiert worden sind. Dementsprechend, also als ich dann mit dem Buch rausgekommen bin, waren die Frauen ja schon teilweise über 40 und um dem vorzugreifen, haben wir dann gleich Man gemacht, draus gemacht und somit sind die Boys und Man mit gemeint.
Ich dachte, es wäre vielleicht, weil sich muslimische Männer nicht gerne als Jungs bezeichnen.
Nee, es war tatsächlich auch der Arbeitstitel, aber weil wir dann eben gemerkt haben, dass die Leute das mit Muslim Girls ein bisschen falsch eingeordnet haben, haben wir dann.
Glaubst du eigentlich, dass es für die Leute, für die Männer, die du interviewt hast, einen Unterschied macht, ob du selber Muslimer bist oder nicht?
Da müsste man tatsächlich mal die Interviewten mal fragen oder die das dann mal lesen.
Das ist dein Gefühl, du musst doch irgendwie was aufgekommen sein, oder? Wenn du die Leute wie ihre Identität befragst, kommt ja auch deine eigene irgendwie ins Spiel.
Also,
die Leute sehen dich ja nicht als eine neutrale, du bist ja keine Spiegelreporterin oder sowas, sondern es gibt ja einen Grund, warum du dich damit beschäftigst und du bist ja auch bekannt dafür, dass du dich mit diesem...
Da gibt es ja auch eine Stelle eigentlich, die so ein bisschen...
Also was man schon sagen kann, ich glaube, die haben einen schon irgendwo so ein bisschen auch als kleine Schwester oder größere, ältere Schwester, die meisten waren eigentlich älter als ich, so ein bisschen gesehen. Klar, die wissen natürlich, dass die mir vieles jetzt nicht großartig erklären müssen. Mir ist das irgendwie alles schon irgendwo auch bekannt. Ich glaube aber, wenn jemand, also ich glaube auch, dass du und du und du, wenn ihr da irgendwie auf die Leute zugegangen wärt, weil ihr einfach auch dieses Background-Wissen auch habt, dass
du,
die sich
du,
da...
Du waren jetzt Leo, Robert und Franziska.
Und Daniel ich war nicht.
Ich glaube, er sitzt in meinem Büro, oder? Dass die sich da sicherlich auch geöffnet hätten. So, ja.
Ja, aber wenn du sagst, kleine Schwester, wenn Leute so über ihre Intimität reden mit dir, gleichzeitig aber ja vielleicht auch die Religion oder die aus der Religion hervorgegangenen Verhaltensweisen bestimmte Dinge tabuisieren, dann ist es ja vielleicht eher, dass man mit einer anderen Muslima nicht so offen redet, wie mit jemandem, der überhaupt keinen Bezugspunkt zu dieser Religion hat.
Ja, aber vielleicht bin ich für viele so ein komisches Twitterwesen, weil für viele bin ich ja nicht wirklich Muslimin, nicht so wirklich deutsch, also irgendwas von allem. Und die merken auch, dass ich sie nicht verurteile. Also ich habe mir da ja die Sachen da so angehört und dachte manchmal so, okay, jetzt bloß nicht sorgen.
Es gibt ja diese eine Szene, die würde mir da einfallen, die ich auch super, super spannend fand, wo du mit den drei jungen Gangmitgliedern oder Großfamilien-Clan-Mitgliedern, der eine war ja der Kontaktmann.
Achso, ja, ja gut, aber der war ja das.
Mit denen da saß und der eine, ich glaube Hassan, kam dann ins Auto, hat erstmal die Situation noch nicht so verstanden, hat irgendwie auf Arabisch erstmal dich abgecheckt, irgendwie Kommentare über dein Aussehen gemacht und hat dann aber umgeschaltet im Laufe des Gesprächs, als er es verstanden hat, auf etwas, was ich als eine Form von performativen Feminismus erkannt habe. Also das heißt quasi, dass man, das ist eine Form von irgendein Verhaltensmustern, dass man sich quasi feministisch verhalten kann, ohne es eigentlich wirklich zu meinen. Das ist mein performativer
Feminismus. Du meinst einen
Takir-Moment.
Müsste man vielleicht auch nochmal.
Aber vielleicht war das tatsächlich so ein Moment, so ups, das ist eine von uns. Also vielleicht ist das gewesen, dass er dann gemerkt hat, so oppala, weil der Kontaktmann hat ja niemanden vorbereitet. Der hat mich ja wirklich da total ins kalte Wasser geworfen. Und ich habe ihm ja vorher gesagt, ne, ich komme und sag bitte, hätte auch mit der Wand reden können, aber gut. Also insofern, das war so ein Moment, ja, aber gut. War gut fürs Buch, hatte ich jetzt eine nette Passage, die ich darüber schreiben konnte.
Ja, aber es war eben da sehr interessant zu sehen, wie dieses Code-Switching funktioniert. Ne? Also, dass man quasi sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten kann, was ja auch ein Verhaltensmuster ist, was bei muslimischen Frauen in deinem Buch sehr zum Tragen kommt.
Das stimmt.
Und das war ja schon interessant, wie er dich dann erstmal unterschiedlich eingeschätzt hat, dann verstanden hat, okay, die Situation erfordert ein anderes Verhalten und das dann eben auch umsetzen konnte.
Ja, ja, ja. Ja, aber das zeigt auch, dass sie es können, wenn sie wollten. Aber dafür bräuchten sie, glaube ich, auch nochmal ein anderes Umfeld, wo wirklich es möglich ist, einfach auch über diese Unsicherheiten und Ängste auch zu sprechen. Also ich fand das auch interessant, als wir uns da unterhalten haben. Und dann kamen wir auch auf das Thema Homosexualität und auch sexuellen Missbrauch, weil ich im Vorfeld halt auch mit vielen Therapeuten und Psychologen halt auch gesprochen hatte. Und die haben mir dann eben auch vieles erzählt, was natürlich jetzt nicht besonders schön war. Und dann habe ich das eben auch mit angesprochen, weil Missbrauch auch innerhalb der Moscheegemeinden auch ein Thema ist und dieser junge Mann eben die ganze Zeit sehr selbstbewusst da saß und auch wirklich manchmal so Sachen erzählt hat, also wo ich auch dachte, als er mir dann erklärt hat, dass Schutzgelderpressung islamkonform ist, fand ich dann schon sehr interessant. Gar nicht, er hat einfach gesagt, es ist islamkonform und dann war der Kontaktmann so ein bisschen peinlich berührt. Und als ich ihm dann so ein Beispiel gegeben habe, so wenn ich jetzt einen Blumenladen aufmache und ihr kommt zu mir und wollt Geld dafür haben, dann ist das doch nicht irgendwie fair oder islamkonform oder was auch immer. Da hat er natürlich schon auch selber schmunzeln müssen, aber für ihn in seiner Lebensrealität funktioniert das, weil es eben viele sind, die das auch einfach so akzeptieren. Und ich glaube, das fehlt vielen Männern eben ein anderes Umfeld, was sie nicht sofort verurteilt. Also bei ihm war ja auch so ein Moment, als er in der Schule war und die Anschläge in den USA stattgefunden haben und er war der einzige Junge mit arabischen Wurzeln und plötzlich ist er ein Teil dieses Terrorismus. Also das war auch, glaube ich, etwas, was ihn auch sehr gekränkt hatte in dem Moment, als eine Mitschülerin, mit der er sich eigentlich Jahre immer gut verstanden hat, gesagt hat, du warst das, beziehungsweise ihr wart das. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was schwierig ist, wenn man dann nach Hause geht. Und er ist nach Hause gegangen, hat mit seiner Mutter drüber gesprochen und die Mutter hatte nichts Besseres als Antwort, das war der Teufel. Also damit lässt du ja ein Kind auch ziemlich alleine, obwohl das natürlich auch irgendwie auffühlend ist. Und ich glaube, da fehlt ganz viel innerhalb des Elternhauses, innerhalb der Community, auch unter den Freunden. Da gibt es eben auch beispielsweise Parallelen zu muslimischen Mädchen und Frauen, die erzählen ganz viel Intimes nicht ihren Glaubensschwestern, also lieber so einer ukrainischstämmigen oder italienischen Freundin, weil sie wissen...
Die dann auch manchmal gar nicht wissen, was sie damit überhaupt anfangen sollen.
Na, aber ich glaube, so jemand, der aus einem griechischen Elternhaus kommt und selber Gastarbeiterkind ist oder italienisch oder meinetwegen auch ukrainisch, das ist ja, also das patriarchale Konzept ist ja jetzt nichts spezifisch muslimisches und deswegen können die schon was damit anfangen, aber die wissen einfach, zu wem soll die denn gehen? Also vielleicht zu meiner Tante, die versteht vielleicht nicht mal die Hälfte, was sie erzählt. Und
halt anonym fragen.
Ja, aber man will ja dann wahrscheinlich trotzdem mal irgendwie eine Reaktion mit jemandem auch. Und bei den Männern ist es zum Teil halt auch so. Also da gibt es niemanden, mit dem sie sich wirklich groß austauschen können. Und vor allem, wenn es um das Thema beispielsweise Homosexualität oder das Gefühl, ja, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich eher Frau und nicht Mann.
Was würdest du denn sagen, wer es schwieriger hat in Deutschland? Muslim Girls oder Muslim Men?
Sie haben es unterschiedlich schwer, würde ich mal sagen. Die Mädchen, würde ich sagen, haben aber mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, und sie bekommen auch mehr Unterstützung, weil man muslimischen Männern schon eher deutlich negativer begegnet, und muslimische Frauen werden ja eigentlich fast immer als Opfer wahrgenommen, während die muslimischen Männer eigentlich immer fast Täter ist, und dann ist es eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, warum man sich dann mit muslimischen Mädchen oder Frauen eher solidarisiert als mit Männern. Und generell natürlich Männern so immer, ja, also schon auch Männern gegenüber, das sieht man ja auch bei der MeToo-Debatte oder anderen Debatten, dass man immer Männern so ein bisschen auch unterstellt, ja, ihr seid ja irgendwie selber schuld an der ganzen Sache und ihr unterdrückt uns Frauen und generell habt ihr ja die Macht, was ja auch in vielerlei Hinsicht stimmt. Aber man vergisst eben auch ganz oft, dass das ja auch mal kleine Jungs waren. So bin ich wahrscheinlich auch durch dieses Buch gewandert, oder beziehungsweise bei der Entstehung des Buches, dass das natürlich auch mal kleine Wesen waren, die zu dem geworden sind, zu dem sie geworden sind. Ja, und das hat ja Gründe.
Was meinst du, wer hat da einen größeren Einfluss, die Mütter oder die Väter?
Also die Mütter sind natürlich die meiste Zeit mit den Jungs. Die kochen für die beschäftigen sich mehr oder weniger mit ihnen und können da schon viel auch anrichten. Und was ich sehr spannend fand, was mir zum Beispiel vorher gar nicht so bewusst war, ist, dass viele muslimische Mütter teilweise da ihre Männer auch so ein bisschen als Partnerersatz missbrauchen. Und jetzt gar nicht unbedingt im sexuellen Sinne, das gibt's auch, aber das jetzt gar nicht mal so sehr. Und das natürlich oft auch zu Konflikten innerhalb der Partnerschaft führt, dann aber eben auch die Jungs enorm unter Druck setzt, was auch bei späteren Partnerschaften mit der Verlobten oder Freundin oder auch Ehefrau dann eben auch zu Konflikten führt, und die Mütter dann teilweise versuchen, innerhalb dieses Patriarchats irgendwie auch Macht auszuüben, weil sie nicht wirklich ausbrechen, sie haben nicht die Möglichkeiten, teilweise wirklich einen anderen Weg zu wählen, und können dann mit den Jungs tatsächlich auch so ein bisschen ihren Status verbessern.
Das Buch ist ja gerade erst raus. Wirst du angefeindet auch mal dafür, dass du in der Community irgendwie, dass du so ein bisschen im Unterwäscheschrank der Muslime rumkramst und irgendwelche Intimitäten hervorholst, die eventuell schlechtes Beispiel sein könnten, die Community spalten? Oder kriegst du ausschließlich Zuspruch von, du wirst wahrscheinlich eine ganze Menge Mails und WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Nachrichten und sonst was als Reaktion bekommen?
Also es gab so die ersten Reaktionen, da war das Buch noch nicht mal irgendwie, es war schon gedruckt, aber noch nicht im Handel, und es konnte noch keiner lesen, und es gab auch noch keine Vorschau bei Amazon, wo man dann schon mal ein bisschen reinlesen konnte. Es gab einige, die sich, aber das konnte man wirklich so an der Hand abzählen, die sich über das Cover aufgeregt haben.
Da scheint sich auch jeder wieder selbst wiederzuerkennen.
Nee, manche nicht, das war auch das Problem. So. Ich habe da zwar auch Martin Sellner unbewusst mit drauf, den aktuellen Leiter der identitären Bewegung aus Österreich. Sean Connery wurde schon, glaube ich, erkannt. Es gibt auf jeden Fall einige, die ein Problem damit haben. Ich glaube, viele halten sich, also vor allem so ein bisschen aus dem konservativen, sagen wir mal reaktionären Lager, auch ein bisschen bedeckt, weil ich natürlich auch mit Leuten gesprochen habe, die, wenn sie ein bisschen sich so ein bisschen unglücklich anstellen, dass man das natürlich dann auch benennen kann. Also,
gab es jetzt schon Diss-Songs aus dem Hip-Hop-Milieu gegen dich?
Oder nee, leider nicht. Nein, oder? leider nicht. Aber ich habe tatsächlich viele positive Rückmeldungen bekommen. Also die das Buch gelesen haben, die waren wirklich begeistert. Und die natürlich dann ihre Passagen dann auch gelesen haben. Also einer hat mir sogar geschrieben, dass er geweint hat. Und aber er musste auch sehr laut lachen. So.
Ich habe noch eine Frage zum Cover. Da sind 9 Typen mit unterschiedlichen Frisuren und Bart Schnitten drauf. Mhm. Kann man heute am äußeren Erscheinungsbild, am Bart, an der Frisur erkennen, wie jemand drauf ist? Ist das wie die Leute politisch, religiös oder kulturell ticken?
Also natürlich jetzt nicht nur an der Frisur. Also ich habe ja zum Beispiel die Begegnung mit Mustafa beschrieben im Buch und der hätte wirklich alles sein können. So, und ich habe den jetzt leider nicht gesehen, wie er aussieht, wenn er in voller Montur als Drug... Genau, also Mustafa ist der Sexarbeiter und arbeitet eben auch als Drag Queen. Und eigentlich wollte er gestylt mich treffen und fragte mich auch im Vorfeld per SMS, ob ich damit ein Problem hätte und ob das okay ist, wenn er mich so abholt. Und ich habe mich voll gefreut und dachte, jetzt kann ich mir richtig gute Schminktipps auch noch holen, aber war wohl nichts. Und dann habe ich ihn halt ganz normal mit Cappy, Jeans und irgendwie Weste oder was er da anhatte getroffen und er hätte wirklich alles sein können. Und deswegen, nein, kann man nicht, aber man kann natürlich schon bei jemandem, der irgendwie so einen halben Bart und eine Hochwasserhose trägt, schon sehen, dass das jemand ist, der dann salafistisch ist und dementsprechend auch eine bestimmte Geisteshaltung vertritt.
Ich fand das auch, also nochmal dazu zu dieser ganzen Sozialisationssache, das kenne ich nämlich auch aus dem, oder habe ich auch gedacht bei den Passagen zum Gangster-Rap, in wie viel ist das denn eigentlich alles muslimisch oder ist es nicht viel mehr deutsch? Also es hat mich an einen Film erinnert von Hamza Ortabashi, Leidenschaft über Hip-Hop in Deutschland von Muslimen, wo es so eine ganz, ganz spannende Szene eigentlich gibt, wo es einen Jugendaustausch gibt von türkischen stämmigen Jugendlichen von Deutschland in die Türkei und die stellen auf einmal fest, oh, wir sind ja gar nicht so türkisch, die kennen ja gar keinen Hip-Hop, die hören alle Rock, was ist da denn los? Die sind ja eigentlich völlig anders. Also sind nicht super viele von den Sachen, die du beschreibst, nicht eigentlich viel mehr deutsch als muslimisch?
Nein, sie sind vor allem erstmal sehr menschlich und jeder hat ja so seine Zugänge aufgrund seiner Erfahrung und seiner Sozialisation eben zu Hause. Und ich glaube, das sollten wir, glaube ich, langfristig immer so ein bisschen im Blick behalten. Das Buch heißt Muslim Man, das Dach ist nur das Muslimische, aber die Männer sind Individuen mit ihren eigenen Biografien und das, was heute deutsch ist, kann ja sehr unterschiedlich sein. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist irgendwie deutsch. Junge Männer, die sich irgendwie in Burschenschaften irgendwie organisieren, sind deutsch. Jungs und Mädels, die irgendwie Schlager ganz dufte finden und nicht unbedingt Hip-Hop. Das ist halt alles auch deutsch. Und hier gibt es eben viele deutsche Lebenswelten und Realitäten. Und deswegen ist es natürlich nicht verwunderlich, dass junge Marokkaner, Deutsch-Türken, was auch immer, dann in ihren Herkunftsländern merken, dass das gar nicht das ist, was sie vielleicht... Glauben zu sein.
Sineb Almasa, vielen Dank.
Ich danke.
Ja, das Buch heißt Muslim Men, wer sie sind, was sie wollen. Erschienen bei Herder, kostet 20 Euro. Und das war unser erstes Halbmondverhör bei Zenit. Ihr hört das jetzt nur und ihr könnt es nicht sehen, dass wir hier im Halbmond um sie herum sitzen. Und wenn ihr den Witz nicht verstanden habt, dann dürft ihr natürlich trotzdem Mitglieder im Zenit-Club sein. Oder aber ihr solltet es dringend werden.